Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Martinek, ein renommierter Kardiologe und Experte auf seinem Gebiet. In dieser Folge werden wir nicht nur über die neuesten Entwicklungen in der Kardiologie sprechen, sondern auch einen Einblick in das Leben und die Leidenschaften von Dr. Martinek gewinnen. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke in die Welt der Herzgesundheit und persönliche Geschichten eines engagierten Mediziners, der seit 01.01.2022 als Leiter der kardiologischen Abteilung Ordensklinikum Linz-Elisabethinen tätig ist. Herzlich willkommen, Dr. Martin Martinek.
Ja, vielen Dank.
Gehen wir gleich aufs Du über?
Ja, gerne.
Perfekt. Danke, Martin. Martin, erzähl mal, wie bist du überhaupt zur Medizin gekommen?
Eigentlich hat mich die Medizin schon in der Schule fasziniert. Ich war seit dem 16. Lebensjahr dann beim Roten Kreuz schon tätig und konnte es irgendwie gar nicht erwarten, dann eben als Sanitäter beim Roten Kreuz zu fahren. Das darf man erst ab dem 17. Geburtstag. Das war, glaube ich, auch der erste Tag, wo ich sofort Dienst gemacht habe. Und über diese Schiene kommt man natürlich dann zu vielen medizinischen Themen und Notfällen, und wenn Ihnen das interessiert, dann ist natürlich der Weg ins Medizinstudium nicht weit, dass ich dann nach dem Bundesheer, wo ich auch als Sanitäter eingesetzt war, dann auch in Innsbruck gemacht habe.
Und wann hast du dich spezifisch jetzt für die Kardiologie entschieden?
Naja, das war eigentlich in Innsbruck eines der Fächer, das mich am meisten schon fasziniert hat. Und ich habe auch in Innsbruck damals beim Professor Pachinger, einer der Größen, der zuvor in Wels war und dann als Ordinarius nach Innsbruck berufen wurde, dann auch meine Doktorarbeit geschrieben bei ihm über Herz und MR damals. Das war nur ein sehr, sehr neues Thema, weil die MR-Untersuchungen des Herzens gibt's noch gar nicht so lange. Das hat mich einfach sehr fasziniert, dort auf der Klinik zu arbeiten, Studien zu machen, und habe mich auch dann dort bei ihm habilitiert, einige Jahre später, also schon nach der Facharztausbildung, weil mich das Herz immer als zentrales Organ am meisten interessiert hat.
Welche Entwicklungen in der Kardiologie haben dich in den letzten Jahren besonders beeindruckt?
Also nachdem ich ja eigentlich Elektrophysiologe bin, das ist eine Subspezialität der Kardiologie, die sich mit Herzrhythmusstörungen betrifft, hat es dort in den letzten 20 Jahren Entwicklungen gegeben, dass man Herzrhythmusstörungen tatsächlich kurativ angehen kann, also das Problem tatsächlich lösen kann für den Patienten. Und das hat mich sehr fasziniert, weil es in der inneren Medizin halt oft Probleme gibt, die wir zwar chronifizieren, aber nicht heilen können. Und gerade in der Elektrophysiologie gelingt uns das oft. Und das ist für mich auch das Faszinierende daran, am Patienten dann wirklich sagen zu können, das ist jetzt weg. Und das ist ja manchmal fast eine Anmaßung für einen Arzt, dass er sagt, sie sind geheilt. Aber das gibt's bei uns eben. Und das Schöne ist auch, dass wir von bis, also altersbezogen jetzt wirklich vom Jugendlichen bis zum Greis sozusagen alles in unserem Patientenportfolio behandeln. Und auch diese Durchmischung ist eine sehr angenehme Situation. Und ansonsten natürlich, es stehen uns immer mehr technische Möglichkeiten zur Verfügung, Dinge zu reparieren, Stents beim Herzinfarkt, neue Implantate für Herzrhythmusstörungen, also Defis und spezielle Schrittmacher, die sie entwickelt haben in den letzten 10, 20 Jahren, wo wir einfach immer bessere Therapiemöglichkeiten haben.
Was sind die größten Herausforderungen, denen sich die Kardiologen heutzutage gegenübersehen?
Also genau wie in vielen anderen Berufen ist es der Mangel an Fachkräften, der uns die meisten Probleme macht, schon seit einigen Jahren das Hauptthema oder eines der Hauptthemen ist in der Krankenhaus- oder in der Medizinlandschaft, und vor allem der Pflegemangel. Und wir haben immer wieder Betten gesperrt, was uns natürlich Kapazitätsprobleme macht. Gott sei Dank ist die Kardiologie ein Fach, das sehr attraktiv noch immer ist, weil wir einfach viel Abwechslung bieten. Es gibt bei uns gerade in der Pflege die Möglichkeit, dass man im Herzkatheter steht, also direkt am Tisch mit dem Arzt Patienten mit einem akuten Herzinfarkt wieder behandelt oder wieder instand setzt, unter Anführungszeichen, dass man mit dem Arzt am Tisch steht und einen Schrittmacher oder einen Defibrillator implantiert, instrumentiert dort, also auch sterile Tätigkeiten dort macht oder die Sedierung des Patienten übernimmt, dass der also gut dahin schläft, der braucht keine Narkose für solche kleinen Eingriffe. Oder in der Elektrophysiologie, da muss man sich ziemlich mit EKGs beschäftigen und sehr technikaffin sein. Und auf der anderen Seite die Intensivstation, die zu uns gehört. Auch das ist ein sehr interessantes Feld für die Pflegekräfte. Also ich glaube schon, dass wir was bieten können, was für viele junge Leute interessant ist. Und wir müssen sie motivieren, in diesem Beruf weiterzugehen, weil der Pflegeberuf ist ein extrem wichtiger für alle, für uns und ein extrem interessanter, weil man dort sehr viel verschiedene Dinge machen kann.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung in der Kardiologie?
Also die Kardiologie vor allem im EKG-Bereich hat schon sehr lange mit KI im Sinne von Big Data gearbeitet. Also dass Maschinen sozusagen durch ganz viele EKGs, die dort drinnen eingespielt werden, dann auch tatsächlich selber zum Beispiel EKG befunden können. Das funktioniert eigentlich seit, würde ich mal sagen, über 10 Jahren ganz gut. Nicht perfekt, das heißt, es schaut immer noch ein Arzt drüber, ob die Befundung stimmt. Aber man kann sich ganz gut darauf verlassen. Was jetzt immer mehr kommt, sind natürlich KI-basierte Risikomodelle zum Beispiel, um Dinge vorherzusagen. Das heißt, wir kennen unsere klassischen Risikofaktoren für einen Herzinfarkt oder für einen plötzlichen Herztod, aber diese Vorhersagemodelle sind noch immer nicht gut genug. Und wir versuchen über KI, und da gibt es ganz große europaweite Projekte, wo wir auch mit involviert sind, das besser vorherzusagen, vielleicht auf Risikofaktoren draufzukommen, die wir gar nicht so erkennen noch oder noch nicht kennen und die KI vielleicht durch verschiedene Muster, die da dahinter liegen, dann doch besser ist als der Mensch selber. Und die Bildgebung ist natürlich auch ein großes Thema, vor allem die Schichtbildgebung, wenn Sie sich vorstellen, eine CT oder MR, haben Sie tausende Bilder übereinander gelegt, die natürlich eine KI viel schneller und viel besser mit wahrscheinlich wieder anderen vergleichen kann und dann Dinge markiert, die dem menschlichen Auge vielleicht gar nicht auffallen. Also das wird sicher kommen, dass wir dort KI-Unterstützung haben, die uns sozusagen auch dorthin führt, wo vielleicht Probleme liegen, die dem menschlichen Auge gar nicht so auffallen.
Martin, wie sieht so ein typischer Arbeitstag für dich als Kardiologe aus?
Also ich komme so zwischen 7.15 Uhr und 7.20 Uhr ins Krankenhaus. Wir haben 7.30 Uhr unsere Morgenbesprechung, wo eigentlich die Intensivpatienten der Nacht oder des Vortages oder des Wochenendes besprochen werden, weil das natürlich die akutesten Patienten sind, wo vielleicht auch schon invasiv etwas gemacht worden ist, ein Herzkatheter schon gemacht worden ist, die größten und dringendsten Probleme haben. Das heißt, die werden dort besprochen. Oder auch andere dringende Patienten, wo es etwas zu entscheiden gilt. Dort sitzen sozusagen aus allen unseren Spezialitäten dann auch die verantwortlichen Oberärzte. Der Primar selber kann auch nicht für alles der Spezialist sein. Das muss man auch gleich mal vorausschicken. Und ich habe Gott sei Dank in meinem Team so gute Leute, die ihr Spezialgebiet exzellent abdecken, dass wir für viele Dinge die optimale Behandlung finden können. Danach stellt man sich meistens dann auf einen Kaffee auf der Intensivstation zusammen, um ja, so ein bisschen das Socializing darf natürlich auch nicht fehlen, das gehört auch dazu, weil dort können so Dinge, die vielleicht sonst im Raum stehen, manchmal schnell besprochen werden. Ich glaube, dort kommen auch viele hin, weil mein Chef dort erwischen kann auf ein schnelles Wort oder eine schnelle Entscheidung, das ist auch ganz gut. Die Leute gehen dann meistens in ihre invasiven Bereiche, das heißt, der Herzkatheter wird pflegerisch schon vorbereitet, die Elektrophysiologie, wo wir die Ablationen machen, wird schon vorbereitet, sodass dort dann alles so ungefähr um 7:45 eigentlich alles startet, der Herzkatheter meistens schon vorher und die Implantationen starten dann auch um diese Zeit, das heißt, unsere 3 invasiven Einheiten laufen dann den ganzen Tag eigentlich ab dort. Und dann kommen halt die Visiten auf der Station, auf der Intensivstation für mich und dann auf meiner Abteilung, wo ich ungefähr dann 2 Stunden Visite gehe. Und ich habe mir dann entweder vorher oder nachher auch selber meistens eben Eingriffe eingeteilt. Und als Chef hat man dann ganz, ganz viele Besprechungen, wo man schauen muss, dass man nicht zugeschüttet wird mit Terminen und wo man auch schauen muss, dass man diese Termine zeitlich kurz hält, weil ich glaube, es ist nicht unbedingt der Qualität, irgendwas lang zu besprechen, sondern die Qualität wäre, in einer Viertelstunde auf den Punkt zu kommen bei vielen Dingen. Und Zeitmanagement ist ein großes Thema. Und ja, mein Arbeitstag endet dann meistens so ungefähr um 17 Uhr. Manchmal gibt es dann auch noch Abendveranstaltungen, wo man dann auch wieder nochmal hin muss. Das heißt, manchmal ist es so, dass man die ganze Woche die Familie nicht sehr viel sieht. Aber da braucht man halt auch eine verständnisvolle Familie, die das irgendwo mitmacht.
Ja, und ich denke mal, du wirst wahrscheinlich auch dich in deinem Fachbereich fit halten wollen. Gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten?
Ja, also Kongresse gehören natürlich auch zu unserem Alltag. Und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, weil man sich dort einmal einige Tage wirklich auf Themen konzentrieren kann. Natürlich lest man auch so einmal kurz am Tag irgendwas, was vielleicht neu herausgekommen ist in den Top-Journalen. Aber dort hat man dann wirklich 2-3 Tage, wo man sich wirklich intensiv dann wieder mal mit medizinischer Forschung und mit den Neuigkeiten beschäftigen kann. Und das versuche ich auch bei meinen Mitarbeitern wirklich zu fördern. Wir sind ja auch dazu verpflichtet. Das ist natürlich auch notwendig. Aber man muss die Leute durchaus auch motivieren, dass sie das auch nutzen.
Wie gehst du mit besonders schwierigen Fällen um? Oder mit, also schwierigen Patientensituationen generell?
Also schwierige Fälle, unter Anführungszeichen medizinisch schwierige Fälle, da tut man sich immer leichter, wenn man das mit mehreren Leuten, mit mehreren Erfahrenen bespricht. Vor allem, wenn es nicht ganz in der eigenen Expertise liegt. In der Rhythmologie tue ich mir da natürlich viel leichter, was jetzt Ablationen, Devices, Schrittmacher, ICDs betrifft, weil ich das halt auch selber mache. Wenn es in andere Richtungen geht, dann gibt es, wie gesagt, bei uns immer mehrere Kompetente, mit denen man das dann diskutiert, sie die Bilder anschaut, Ultraschall, CT, MR und diese Befunde bespricht und das Sinnvollste oder für uns Sinnvollste für den Patienten dann empfiehlt. Menschlich schwierige Situationen sind wieder was anderes. Schicksale, die wir vielleicht nicht verändern können, gibt es natürlich auch in der Kardiologie. Natürlich nicht in dem Ausmaß wie auf einer onkologischen Abteilung, aber wir haben natürlich viele Spezialitäten, die uns da unterstützen, auch medizinische Psychologen zum Beispiel, die wir dann auch beiziehen können. Und wir versuchen natürlich dort auch dem Patienten zumindest die Situation zu verbessern, auch wenn wir sie vielleicht nicht lösen können.
Gibt es irgendeinen besonderen Fall, an den du dich bis heute noch erinnerst?
Also man erinnert sich natürlich an besonders brenzliche Situationen vielleicht, die gut gegangen sind. Und man erinnert sich natürlich an, unter Anführungszeichen, Prominente, die dann vielleicht wieder irgendwo in der Zeitung mehr auftauchen oder auch Sportler, weil Herzrhythmusstörungen natürlich auch im jungen Alter und gerade bei Profisportlern auftreten können, weil die natürlich auch mehr belastet sind oder das Herz mehr belastet ist. Und wenn man dann liest, der ist jetzt auf einmal bei Olympia und gewinnt dort eine Medaille oder sowas, ist man natürlich auch stolz drauf irgendwie. Also das sind die Dinge, wo man immer wieder erinnert wird.
Wie kann man selbst Vorsorge treffen?
Also ich würde mal sagen, einerseits ab einem gewissen Alter, ich würde mal sagen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen so 45, 50 wäre es durchaus sinnvoll, die Vorsorgeuntersuchung in Anspruch zu nehmen, einfach auch um zu wissen, wie sind die Blutfette, wie ist der Blutzucker, wie ist mein Blutdruck, den kann ich natürlich selber auch messen, sollte man auch. Puls messen kann man selber ganz einfach, um Rhythmusstörungen zu erkennen, wenn das Herz plötzlich völlig unregelmäßig schlägt, dann sollte man auch ein EKG zumindest schreiben, um frühzeitig Dinge zu erkennen, die man auch behandeln sollte. Und dass man natürlich auf den eigenen Körper irgendwo aufpassen sollte. Thema Rauchen, Übergewicht, Bewegung. Aber da muss natürlich auch irgendwie der Hausverstand einsetzen.
Wie schaffst du es, trotz deinem stressigen Berufsalltag, wie du vorhin ja deinen Tag so beschrieben hast, auf deine eigene Gesundheit zu achten?
Also ich versuche zumindest zweimal in der Woche auch sportlich etwas zu tun, mich selbst zu bewegen, weil man natürlich am Tag im Krankenhaus zwar vielleicht viele Kilometer zu Fuß zurücklegt, aber als Sport würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Aber es ist zeitlich natürlich immer ein Thema und die Gesundheit hat natürlich auch viel mit Zeit zu tun und dafür muss man sich auch Zeit nehmen.
Welche Rolle spielen Freunde und Familie in deinem Leben? Du hast ja vorhin erwähnt, du bist verheiratet. Hast du auch Kinder?
Ja, ich habe einen 12-jährigen Sohn, der Gott sei Dank extrem brav ist in der Schule und so. Deshalb, da gibt's wenig Probleme. Der ist auch durchaus zielstrebig. Meine Frau ist selbstständig und weiß auch, dass man für die eigenen Ziele auch Zeit aufwenden muss. Sie ist sehr verständnisvoll dafür, Gott sei Dank, weil ich eben doch viel nicht da bin, weil ich bei Veranstaltungen bin, weil ich irgendwo anders bin. Ich arbeite da in der Woche auch in Wien in einem anderen Krankenhaus noch, obwohl ich da eben Primar bin. Das ist halt auch ein Partnerkrankenhaus, mit dem wir was Neues aufbauen wollen. Und dann ist man halt auch immer wieder mal nicht da und beim Kongressen am Wochenende und solche Dinge. Man braucht viel Verständnis, aber das ist auch Gott sei Dank da.
Möchte dein Sohn in deine Fußstapfen treten? Möchte der auch Medizin studieren?
Das ist noch nicht ganz fix. Wir haben zuerst, glaube ich, bei der Polizei einmal angefangen, also Polizist zu werden. Dann Feuerwehr, glaube ich, kommt da immer irgendwann einmal vor. Das ist mittlerweile abgeschlossen. Jetzt sind wir tatsächlich eher in der medizinischen Richtung. Mal schauen, es ist ein langer Weg und vor allem der Auswahlprozess ist in Österreich ja mit der Medizineraufnahmeprüfung auch nicht mehr so leicht. Das heißt, selbst wenn man interessiert ist, kommt vielleicht einer von 10 dann tatsächlich hinein. Wir werden 10, hat ja noch ein paar Jahre und ich glaube, bei mir hat sich das dann auch erst entwickelt im Laufe der Oberstufe und dann eben gibt es auch noch Zivildienst Bundesheer, wo man sich vielleicht auch noch ein bisschen orientieren kann. Wir werden sehen.
Was würdest du jungen Menschen raten, die sich für eine Karriere in der Kardiologie interessieren?
Also sie müssen auf alle Fälle dafür brennen. Gott sei Dank gibt es ja viele, die die Kardiologie wahnsinnig interessant finden. Auch deswegen, weil man dort viele verschiedene Dinge machen kann. Also es ist ein extrem breites Feld in der inneren Medizin. Und man hat die Möglichkeit, im Krankenhaus zu arbeiten, dort invasiv zu arbeiten, also Herzkatheter, Elektrophysiologie, Implantation und andererseits aber natürlich auch in der Niederlassung zu arbeiten, weil wir haben ja viele Dinge wie EKG, Ultraschall, Ergometrie, das heißt, man kann auch dort Patienten behandeln, das heißt, das ist eine gute Mischung.
Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Würde dein Weg genauso aussehen oder würdest du etwas verändern?
Na unbedingt, also ich würde das Gleiche machen, hoffentlich nicht die gleichen Fehler vielleicht auch machen, aber auf alle Fälle die gleiche Richtung einschlagen.
Woran glaubst du?
Ich bin in einem Ordensklinikum, ich bin auch als Ministrant aufgewachsen, habe das wirklich jahrelang gemacht bei der Jungschar. Mittlerweile, auch das ist ein Zeitfaktor, ist es schwierig. Jetzt gehen wir heute nur bei den großen Feiertagen in die Kirche und so. Ich versuche schon mit meinem Sohn das immer wieder mal auch zu thematisieren. Mittlerweile in seiner Klasse sind, glaube ich, von, weiß ich nicht, 25 Leuten, 7 vielleicht im Religionsunterricht, weil die anderen lieber eine Freistunde haben oder früher nach Hause gehen. Ich glaube, das gehört trotzdem zur allgemeinen Bildung dazu. Und ob man dann tatsächlich gläubig ist, das ist einem natürlich selbst überlassen, aber wissen sollte man darüber auf jeden Fall was, nicht nur über die eigene Religion, sondern auch über die anderen, um auch Dinge zu verstehen.
Martin, was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
Auf jeden Fall zu brennen für das, was man macht, um es gut zu machen und es für andere auch sinnvoll zu machen, an Dinge zu glauben, ja, da haben wir gerade den Glauben an sich, aber auch an das zu glauben, was man selber tut und eine starke Familie und einen starken Freundeskreis, auf den man sich verlassen kann und für die man auch alles tun würde.
Könntest du jetzt ein Statement abgeben zu einem Thema deiner Wahl, sei es jetzt die Medizin? Oder was du möchtest, was die Menschen da draußen hören sollen. Was würdest du jetzt sagen?
Also wir waren ja zuerst bei der Vorsorge. Ich glaube, auf sich selber aufzupassen und auf den eigenen Körper aufzupassen und auch unter Anführungszeichen Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen, das wäre mir ein großes Anliegen, weil dann hätten wir viele Probleme nicht.
Martin, meine letzte Frage. Was stimmt dich zuversichtlich?
Dass es ganz viele Menschen gibt, die der Beruf weiterhin interessiert. Wir haben neulich einmal eine Veranstaltung über Generationen gehabt und ich bin nicht so ein Generationengläubiger, dass man sozusagen mit der Generation Z oder mit den Millennials nichts mehr anfangen kann. Das glaube ich nicht. Es gibt dort noch immer viele Interessierte, die auch belastbar sind. Und das ist keine Generationenfrage, sondern eine Einstellungsfrage. Und ich glaube daran, dass wir noch immer viele Junge finden werden, die das genauso interessiert wie mich vor 20 Jahren.
Das waren sehr schöne Abschlussworte. Vielen Dank fürs Kommen, Dr. Martin Martinek.
Vielen Dank.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.